Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Unsere Themen. Der Nationalrat sagt Ja zur sozialen Abfederung von Frühpensionierungen, aber nur auf dem Papier. Wir haben die Erklärungen zu einem bizarren Entscheid. Die Europäische Union bewilligt eine gentechnisch veränderte Kartoffel und provoziert damit Protest. Wir haben die Hintergründe zu einer klebrigen Geschichte. Später in der Sendung der Untergang der Titanic, warum er plötzlich die Ökonomen interessiert. Und Wahlkampf in Irak, was Ministerpräsident Maliki verspricht und was davon zu halten ist, dazu das Dossier. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Eva Gammeter mit den Nachrichten.
Der Nationalrat will bei der AHV sparen und die Renten nicht mehr alle 2 Jahre der Teuerung anpassen. Höhere Renten soll es nur geben, wenn dies die finanzielle Lage der AHV zulässt oder wenn die Teuerung besonders hoch ist. Eine knappe Mehrheit des Rates sprach sich aber dafür aus, Frühpensionierungen sozial abzufedern. Renten für Menschen mit kleinen Einkommen sollen dann weniger stark gekürzt werden, als dies aus versicherungstechnischen Gründen nötig wäre. Der Ständerat hat den Sparkurs etwas gemildert, mit dem die überschuldete Arbeitslosenversicherung saniert werden soll. Die Kürzungen bei der Anzahl der Taggelder sollen etwas geringer ausfallen, als dies der Nationalrat beschlossen hat. Besonders junge Arbeitslose sollen weniger Abstriche machen müssen. So sollen unter 30-Jährige Anspruch auf 400 Taggelder haben. Der Nationalrat will die Grenze bei 260 Tagen ansetzen. Mit seinen Beschlüssen will der Ständerat die Chancen der Sanierungsvorlage in einer Volksabstimmung verbessern. Die SP und die Gewerkschaften haben bereits ein Referendum angekündigt. In der Schweiz sollen die Preise für Bücher wieder reguliert werden. Auch der Ständerat ist dafür, dass die Preisbindung wieder eingeführt werden soll, die vor 3 Jahren abgeschafft wurde. Das Parlament will damit den als gefährdet betrachteten Buchhandel unterstützen. Von der Preisbindung ausgenommen bleiben sollen aber Bücher, die über das Internet im Ausland bestellt werden. Wer in der Schweiz Geld anlegen will, ist nicht ausreichend vor Verlusten geschützt. Zu diesem Schluss kommt die Schweizer Finanzmarktaufsicht, die FINMA. Sie hat die Auswirkungen untersucht, die der Milliardenbetrug des Finanziers Bernard Madoff und die Pleite der amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers auf die Schweiz hatten. Es bestehe Handlungsbedarf, teilt die FINMA nach Abschluss ihrer Untersuchungen mit. Im Einzelnen fordert sie bessere Informationen über Gewinnpotenziale und Verlustrisiken. Zudem müssten die Banken verpflichtet werden, das Risikoprofil der Anleger besser abzuklären. Die Europäische Kommission erlaubt erstmals seit 12 Jahren den Anbau eines genmanipulierten Produktes. Die Kartoffel Amflora des Chemiekonzerns BASF soll zur Gewinnung von Industriestärke verwendet werden, beispielsweise bei der Herstellung von Papier, Textilien und Beton. Die dabei anfallenden Nebenprodukte seien jedoch auch als Tierfutter zulässig, erklärte die Behörde in Brüssel. Grüne und Umweltschützer reagieren empört. Sie kritisieren vor allem die Zulassung der Genkartoffel als Viehfutter. Diese enthalte ein gegen Antibiotika resistent machendes Gen, was ein gesundheitliches Risiko darstelle. In Deutschland unterliegen das Telefonieren und das Surfen im Internet ab sofort einem strengeren Datenschutz. Nach einem Entscheid des obersten Gerichts dürfen die Verbindungsdaten der Nutzer nicht mehr vorsorglich für ein halbes Jahr gespeichert werden. Die gängige Praxis verstoße gegen die Verfassung, so die Richter. Die deutsche Justizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger sagte, dieser Entscheid werde sich auf Europa auswirken. Auch auf EU-Ebene gebe es nun weniger Spielraum für das grundlose Speichern von Daten. In der Schweiz müssen Telekommunikationsdaten während 6 Monaten aufbewahrt werden. Dies ist seit 2002 gesetzlich so geregelt. In Chile hat die Erde heute erneut mehrmals gebebt. Ein Nachbeben hatte die Stärke von 5,5. Zusätzlich herrscht schlechtes Wetter. Das sind schwierige Bedingungen für die Helfer. An vielen Orten gibt es 4 Tage nach dem schweren Erdstoß immer noch kein Wasser und kaum Lebensmittel. Die Menschen brechen in Geschäfte ein und holen sich die Nahrung selber. Nicht alle plündern aber aus Not. Laut Berichten nutzen auch Kriminelle das Durcheinander für große Raubzüge. Es kam erneut zu Schießereien zwischen Plünderern und Bürgerwehren oder dem Militär. 17.000 Soldaten sind im Katastrophengebiet im Einsatz. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.820 Punkten plus 0,4%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.448 Punkten, ebenfalls plus 0,4%. Der Euro wird zu 1,4633 gehandelt, der Dollar zu 1,0788. Zum Wetter. Im Flachland und an den Voralpen liegt morgen Vormittag gebietsweise Hochnebel. Sonst ist es zunächst trotz dünnen Wolken oft sonnig. Im Laufe des Tages werden die Wolken dichter und am Abend fällt im Süden und in den Alpen lokal Schnee. Unterhalb von 700 Metern regnet es. Die Höchsttemperatur liegt beidseits der Alpen um 8 Grad. Am Donnerstag ist es bewölkt und vor allem in den Alpen und im Süden fällt zeitweise Regen. Im Norden schneit es allmählich bis in tiefe Lagen. Die Temperatur erreicht im Norden 5, im Süden 9 Grad.
11. AHV-Revision. Der Nationalrat will 1 Milliarde spendieren, ohne sie auszugeben. Wenn Jugendarbeitslosigkeit bei der Sozialhilfe endet, ein immer drängenderes Problem und Lehren dazu aus Basel. Dann die Stärke der Amflora und warum die Europäische Kommission für sie eine Schwäche hat. Hintergründe zum Gentech-Entscheid von Brüssel. Die freisinnige Doris Fiala will den deutschen Staat vor den Richter ziehen. Doch kann sie das überhaupt? Schließlich, Frankreich riskiert einen Blick in die Abgründe der eigenen Vergangenheit. Der Untergang der Titanic und was er uns über Nächstenliebe lehren soll und im Echo-Dossier Wahlkampf im kriegszerrütteten, besetzten und ethnisch gesplitteten Irak. Geht das? Offenbar ganz gut. Wer einen tiefen Lohn erhält und damit frühpensioniert wird, kann nur auf eine sehr kleine, eine gekürzte Rente hoffen. Das Problem beschäftigte heute den Nationalrat im Rahmen der 11. AHV-Revision. Es gab eine wahre Abstimmungskaskade mit einem äußerst bizarren Resultat. Der Nationalrat war einerseits dafür, eine gute Milliarde vorzusehen, um Frühpensionierungen sozial abzufedern. Er weigerte sich gleichzeitig aber, genau diese Milliarde tatsächlich freizugeben. Was war da los? Zugeschaltet ist nun Bundeshausredaktorin Geraldine Eicher. Geraldine Eicher, wusste der Nationalrat heute selbst nicht mehr, was er tat?
Naja, die Parteien für sich, die wissen sehr wohl, was sie wollen, aber was sie wollen, das geht weit auseinander. Und um zu verhindern, dass die jeweils anderen gewinnen, agieren sie eben taktisch und blockieren sich gegenseitig im Rat.
Hinter diesem taktischen Spiel, was stehen da für Positionen?
Da muss ich etwas ausholen. Das Ja zu Frühpensionierungen mit Kosten von gut 1 Milliarde Franken, das kam vor allem mit linken Stimmen zustande. Die Bürgerlichen, die haben sich mehrheitlich der Stimme enthalten. Sie können nun sagen, wir haben uns nicht gegen Frühpensionierungen eingesetzt. Aber mit ihrer Taktik bei der Beratung haben sie das eben doch, nämlich dadurch, dass sie verhindert haben, dass die Ausgabenbremse gelockert wird. Und eine Lockerung, die wäre nötig gewesen, um eben Frühpensionierungen in der Größenordnung von über 1 Milliarde Franken zu finanzieren. Aus Sicht der Bürgerlichen fehlt dazu aber das Geld. Sie fürchten, dass die AHV schon bald in Finanznot gerät, dann nämlich, wenn die Babyboomer in Rente gehen. Das bringe längerfristig Zusatzkosten von 6 bis 9 Milliarden Franken, also etwa 2 bis 3 Mehrwertsteuerprozente. SP und Grüne würden das schönreden, so die Bürgerlichen, und die Linke wiederum wirft den Bürgerlichen Schwarzmalerei vor. Sie fordert nun möglichst viel Geld für Frühpensionierung, um dann, so die Hoffnung, am Schluss eben wenigstens einen Kompromiss erringen zu können.
Und wo steht der Rat damit? Was ist die Konsequenz dieses taktischen Entscheids?
ein weiteres politisches Seil ziehen. Das ist die Konsequenz. Möglich, dass sich der Ständerat mit einer Kompromisslösung durchsetzt. Er wird das Thema als nächstes ansetzen. Das wäre übrigens auch durchaus im Sinn von Bundesrat Didier Burkhalter, so ein Kompromiss. Gedanken für einen Kompromiss sind auch da, aber noch nicht ausgereift oder durchgerechnet. Möglich aber auch, dass sich die bürgerliche Haltung durchsetzt und es gar kein Geld für Frühpensionierungen gibt. Das könnte dann das Aus der Vorlage sein. Entweder schon im Parlament, bei einem Nein, oder später an der Urne. Denn ein Frauenrentenalter 65 ohne Geld für soziale Frühpensionierung, das bedeutet wohl, dass die Linke das Referendum ergreift.
Und wäre das schlimm, wenn die 11. AHV-Revision scheitern würde?
Ja, aus Sicht von Betroffenen wohl schon schlimm, dem Lageristen etwa, der mit Rückenproblemen kämpft und kein Reservepolster für seine Frühpensionierung hat. Aus Sicht des Bundes aber eigentlich nicht so schlimm. Bereits werden ja Gedankenspiele für eine 12. AHV-Revision gemacht. Die soll dann eine grundlegende Modernisierung der AHV bringen. Aber sollte es zu einem Nein bei der 11. AHV-Revision kommen, entweder eben im Parlament oder allenfalls später an der Urne, dann könnte das auch den nötigen Elan für einen Neustart und eben für die 12. AHV-Revision geben und den nötigen Druck, endlich tatsächlich mehrheitsfähige Lösungen zu finden. Denn bekanntlich stirbt die Hoffnung auch in der Politik zuletzt.
Das Sparargument ist auf bürgerlicher Seite offensichtlich das zentrale Argument in dieser Diskussion. Ist denn die AHV ein Sanierungsfall?
Nein, die AHV, die schreibt schwarze Zahlen. Sie hat ein gesundes Fundament. Ob sich die düsteren Prognosen für die Zukunft bewahrheiten, das ist schwer abzuschätzen. Das hängt nicht nur von der Zahl der Rentnerinnen und Rentner ab, sondern auch von Faktoren wie der wirtschaftlichen Entwicklung. Bei der Frage der Sozialwerke aber, da geht es immer auch um ganz grundsätzliche Standpunkte von rechts und links. Die Bürgerlichen, die wollen einfach keinen Ausbau der AHV, wollen nicht mehr Sozialstaat. Die Linke wiederum, die will einen starken Sozialstaat. Kurz, es sind klassische Wahlkampfthemen, die beide Seiten ausschlachten können. Schließlich, da stehen wir ja gut anderthalb Jahre vor den Wahlen.
Einschätzungen von Geraldine Eicher direkt aus dem Bundeshaus. Die Jungen, jene bis 25, sollen künftig weniger lang Arbeitslosengelder erhalten, so will es das Parlament. Die Jungen würden dann schneller ausgesteuert. Das wiederum dürfte viele von ihnen direkt in die Abhängigkeit der Sozialhilfe treiben. Doch schon heute sind viele auf Sozialhilfe angewiesen, in den größeren Städten fast jeder und jede Zwölfte. Priscilla Imboden.
Arzu, 20-jährig, ausgesteuert und auf Sozialhilfe angewiesen. Sie hat schon lange keine Stelle mehr gefunden.
Insgesamt sicher 2 Jahre. Also ich habe 2,5 Monate nur mehr geschafft, seit 2008.
Die junge Frau mit türkischen Wurzeln machte nach dem Schulabschluss eine 2-jährige Ausbildung als Coiffeuse. Anschließend fand sie nach einer Durststrecke von 9 Monaten eine Stelle in einem Coiffeursalon. Ein wenig später mangelte es an Kundschaft und Arzu verlor ihre Stelle. Jetzt möchte sie eine Lehre machen, am liebsten würde sie als Büroangestellte arbeiten.
Das ist mein Traumberuf, also ich kann gerne mit dem Computer arbeiten. Ich kenne mich sehr gut aus mit dem Computer.
Sie hat zahlreiche Bewerbungen abgeschickt, ohne Erfolg. Arzu analysiert weshalb.
Es ist so, dass ich seit 4 Jahren nicht in die Schule gehe. Ich habe vieles vergessen. Darum denke ich auch, dass es auch sehr schwierig wird für mich, etwas zu finden.
Arzu steht für viele junge Menschen in Schweizer Städten. Je nach Ortschaft beziehen 5-10% der 18- bis 25-Jährigen Sozialhilfe. In Basel war die Lage noch schlimmer und man begann vor 5 Jahren Gegensteuer zu geben. Der Kanton weitete zusammen mit dem Gewerbeverband das Lehrstellenangebot aus. Integrationsprojekte entstanden und Motivationssemester. Benedikt Arnold von der Strategiegruppe Jugendarbeitslosigkeit erklärt, es hapere vor allem bei den Übergängen von der Schule in die Lehre oder von der Lehre in den Beruf.
Wir versuchen heute eigentlich diese Lücken, die sich da auftun zwischen dem 16. und dem 24. Altersjahr, nicht mehr entstehen zu lassen, indem wir schon an der Volksschule Jugendliche, bei denen absehbar ist, dass sie eine zusätzliche Unterstützung für einen erfolgreichen Berufseinstieg benötigen, ihnen die Unterstützung gewähren, um einen erfolgreichen Arbeitsmarkteinstieg zu ermöglichen.
Die Maßnahmen Basels gegen die Jugendarbeitslosigkeit beginnen bereits im Vorschulalter mit sprachlicher Unterstützung und Tagesplätzen für die Integration, sagt Hans-Jörg Dolder, Leiter des Amtes für Wirtschaft und Arbeit.
Mangelhafte Sprachkenntnisse ziehen sich durch die ganze Schullaufbahn und führen dann dazu, dass auch die Lehrstelle weniger gefunden wird, als wenn man gute Deutschkenntnisse hat.
Diese umfassende Strategie zeigt Erfolg. Heute sind in Basel rund 8 statt wie vorher 12% der Jugendlichen zwischen 18 und 25 auf dem Sozialamt angemeldet. Das entspricht etwa dem Schnitt unter den grösseren Schweizer Städten. Auch andere Städte werden aktiv. Estelle Papo, Leiterin des Jugendamtes der Stadt Lausanne, erklärt:
Seit ein paar Jahren, wir haben mehr und mehr junge Leute, die getroffen sind. Das hat vielleicht zu tun mit der Krise. Und wir müssen auch sagen, dass die jungen Leute haben mehr und mehr Schwierigkeiten, in Berufsbildung einzutreten.
Lausanne zahlt Jugendlichen auf der Sozialhilfe Stipendien, um ihnen den Weg in den Beruf zu ebnen. In Winterthur setzen die Behörden auf sogenannte Beziehungsarbeit. Das heisst, sie versuchen im Gespräch mit den jungen Menschen und ihrem Umfeld nach Lösungen zu suchen. Das wirke motivierend, berichtet Martin Queller von den sozialen Diensten in Winterthur.
Gerade bei jungen Menschen hat man das Gefühl, die sind häufig nicht kooperativ, die wollen gar nicht. Das ist ein etwas falsches Bild. Sobald man nämlich mit dieser Methode Beziehungsarbeit auf diese Personen zugeht, merkt man, oh, die sind sehr viel kooperativer, als wir zuerst gedacht haben.
Angesichts ihrer Erfahrungen verfolgen die Städte die Revision der Arbeitslosenversicherung mit Besorgnis. Sie befürchten, dass mit der Kürzung der Taggelder junge Menschen schneller ausgesteuert und auf dem Sozialamt landen würden. Hans-Jörg Dolder, Leiter des Amtes für Wirtschaft und Arbeit der Stadt Basel, sagt zur Auswirkung der Reform:
Das ändert unsere gesamtheitliche Strategie natürlich nicht. Es führt vor allem aber zu einer Kostenverlagerung von der Bundesversicherung auf den Kanton.
Der Städteverband lobbyiert deshalb gegen die Kürzungen bei der Arbeitslosenversicherung. Das führe nur zu mehr jugendlichen Sozialfällen in den Kantonen und Städten, nicht zu einer Lösung des Problems.
Priscilla Imboden berichtete. Die FDP will den Bundesrat dazu bringen, dass er Deutschland am Internationalen Gerichtshof in Den Haag einklagt. Denn dass Deutschland gestohlene Bankkundendaten aus der Schweiz kaufen wolle, verstoße gegen Völkerrecht. Ob die deutschen Steuerbehörden aber tatsächlich völkerrechtswidrig handeln und ob eine Klage in Den Haag wirklich der richtige Weg ist, ist umstritten bei Experten und in der FDP selber, wo einige Mitglieder wenig Freude haben am jüngsten Auftritt einzelner Exponenten. Elisabeth Pestalozzi.
Die Idee einer Klage, welche die Schweiz am Internationalen Gerichtshof gegen Deutschland einreichen will, kommt aus dem Umfeld der Zürcher FDP-Nationalrätin Doris Fiala. Sie ist auch einen Monat nach der Datenaffäre noch entsetzt, dass Deutschland CDs mit gestohlenen Bankkundendaten kaufen will.
Es kann nicht angehen, dass solches Unrecht geschieht. Die Menschen in der Schweiz sind verzweifelt ob dieser Akte und irgendwann muss jemand sagen, stopp bis hierhin.
Deshalb hat sie heute eine dringliche Interpellation eingereicht, unterschrieben von 80 Parlamentariern, laut Fiala von rechts bis links. Juristisch gestützt wird Doris Fiala von der Zürcher Anwältin Vera Delnon. Sie hat für die FDP die Grundlage für eine Klage gegen Deutschland erarbeitet. Zentraler Punkt: Deutschland verstoße mit dem Kauf gestohlener Daten gegen Völkerrecht. Vera Delnon:
Deutschland hat zur Spionage in der Schweiz aufgerufen, um es einmal etwas vereinfacht zu sagen. Das greift direkt die schweizerische Souveränität an und das wiederum führt zu Verletzungen der UNO-Charta, der UNO-Pakte, aber auch des Doppelbesteuerungsabkommens.
Dass das deutsche Vorgehen gegen internationales Recht verstoße, ist für die Völkerrechtlerin Anne Peters von der Universität Basel nicht so klar. Sie versteht zwar, dass Schweizer Politiker nun den internationalen Rechtsweg beschreiten wollen, ob das aber in diesem Fall der richtige Weg sei, da hat sie ihre Fragezeichen.
Da kann ich jetzt nur mal so spontan sagen, dass es relativ unplausibel mir erscheint, dass hier Völkerrecht verletzt ist. In der UN-Charta steht nichts über das Bankgeheimnis, sondern nur allgemeine Prinzipien wie zum Beispiel Souveränität der Staaten und das Verbot der Einmischung in innere Angelegenheiten. Aber das sind halt sehr schwammige Prinzipien und es erscheint mir unwahrscheinlich, dass der Gerichtshof hier annehmen würde, dass das verletzt ist.
Aber nicht nur juristisch sind Sinn und Unsinn einer Klage umstritten, auch politisch. Innerhalb der FDP hat der Auftritt der Nationalräte Doris Fiala, Filippo Leutenecker und Christian Lüscher heute Nachmittag an der Fraktionssitzung offenbar zu heftigen Diskussionen geführt. Während verschiedene Parlamentarier ihre Kritik nicht öffentlich machen wollten, sagt die Aargauer FDP-Ständerätin Christine Egerseggi:
Das hat mich überrascht, weil ich davon nichts wusste, aber ich bin auch nicht in der außenpolitischen Kommission. Persönlich finde ich das nicht in Ordnung, aber es muss politische Gründe geben.
Und auch der Schaffhauser FDP-Ständerat Peter Briner ist nicht glücklich über eine Klage in Den Haag.
Hätte mir denken können, dass man ein anderes Vorgehen wählt, nämlich dass man ohne viel Aufhebens nun die Doppelbesteuerungsabkommen ratifiziert und dass wir uns so als sauberen Finanzplatz hätten schneller positionieren können, als wenn wir diese Geschichte noch viel weiter tragen.
Während sich die FDP intern über die Datenaffäre also uneinig ist, hat sich auch die SVP heute in Position gebracht. Sie hat bei der Bundesanwaltschaft Strafanzeige wegen wirtschaftlichen Nachrichtendienstes eingereicht.
Aus dem Bundeshaus berichtete Elisabeth Pestalozzi. Amphlora heißt die Wunderknolle, aus der Beton und Kleister entstehen kann. Die EU-Kommission hat ein jahrelanges Tauziehen beendet und die gentechnisch veränderte Kartoffel für den Anbau in der EU zugelassen. Sie sieht keine Gesundheitsrisiken, vor allem aber sieht sie wirtschaftliches Potenzial. Aus Brüssel, Urs Bruder.
Eine Knolle gegen die Wirtschaftskrise. Dafür hat sich die Kommission heute ausgesprochen. Das jedenfalls ließ der Sprecher des zuständigen Gesundheitskommissars John Daly durchblicken. Man könne für oder gegen die Kartoffelsorte Amphlora sein, sagte er.
Alors on peut être d'accord ou pas d'accord sur le produit en question, mais c'est un produit qui a été élaboré ici en Europe.
Aber diese Kartoffelsorte sei hier in Europa entwickelt worden. Und Innovation, auch die kontrollierte Gentech-Innovation, helfe der europäischen Industrie.
Innovation sur les bases scientifiques, contrôlées, c'est ce qui se passe sur les OGM, ça aide l'industrie européenne. Donc oui, à la Commission européenne, nous considérons que l'innovation est à prendre en compte et nous inscrivons cette décision dans ce débat sur l'innovation.
Innovation sei ein wichtiger Faktor in der heutigen wirtschaftlichen Lage und der Entscheid von heute sei in diesem Zusammenhang zu sehen. Gentech-Kritiker hätten, gerade vom Gesundheitskommissar, ein Denken in anderen Zusammenhängen erwartet.
Verwunderlich ist, dass die erste Entscheidung des neuen Gesundheitskommissars ausdrücklich darin besteht, jetzt Gentechnik zuzulassen. Das ist schon ein Zeichen dafür, dass die Kommission da wohl einen sehr gentechnikfreundlichen Weg einschlagen wird.
Das sagt der grüne EU-Parlamentarier Martin Häusling. Tatsächlich war die frühere EU-Kommission beim Thema Gentechnik noch sehr vorsichtig, wohl aus Rücksicht auf die Bedenken in weiten Teilen der europäischen Bevölkerung. Darum musste die Firma BASF, sie hat Amphlora entwickelt, auch 13 Jahre auf diese Bewilligung warten. Amphlora wurde gentechnisch so verändert, dass sie eine Stärke produziert, die in der Industrie, vor allem der Papierindustrie, gebraucht wird. Diese Stärke kommt zwar auch in anderen Kartoffeln vor, aber in einem Gemisch mit einer anderen Stärke, die stört. Die Trennung der beiden Stärken kostet Zeit, Energie und Geld. BASF setzte bei Amphlora ein antibiotikaresistentes Gen ein. Die Sorge der Gentech-Kritiker ist nun, dass dieses Gen über die Kartoffel den Weg zu Menschen oder Tieren schaffen könnte. Und Antibiotika würden dann ihre Wirkung verlieren. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA ist diesem Problem nachgegangen und hält das Risiko, dass dies geschehen könnte, für verschwindend gering. Die EU-Kommission stützt ihren Entscheid denn auch auf diese EFSA-Studie. Der grüne Martin Häusling wiederum traut der EFSA nicht.
Die EFSA nehmen viele an dem Punkt einfach nicht mehr ernst, weil die EFSA noch nie irgendwas Kritisches zur Gentechnik gesagt hat. Und das ist ja auch eine Kernforderung, dass wir sagen, das Zulassungsverfahren und vor allem die EFSA selber, das muss alles auch mal auf den Prüfstand. Also so einfach, wie sich die EFSA die Welt denkt, ist sie nun wirklich nicht.
Doch im Fall von Amphlora ist das letztlich ein Expertenstreit. Und der braucht BASF nicht mehr zu kümmern.
Wir werden in diesem Jahr, in 2010, auf mehreren hundert Hektar in Europa Amphlora anbauen,
sagt BASF-Sprecherin Susanne Benner. Und zwar werde man dies in den Stärkeindustrieländern Deutschland, Schweden und Tschechien tun. Und Susanne Benner sagt Dinge, die man genauso heute auch von der Kommission gehört hat.
Amflora ist sicherlich ein Symbol für Europa und für die Innovationskraft in Europa.
Weshalb man gerne wüsste, ob BASF den neuen Gesundheitskommissar John Daly in seinen ersten 3 Amtswochen schon gesprochen hat. Doch da fällt die Antwort trotz hartnäckigen Nachfragens dünn aus.
Das kann ich Ihnen nicht bestätigen, das ist mir nicht bekannt.
Sicher ist, dass BASF dank des Entscheides von heute von einer Regelung profitiert, die es so in Zukunft nicht mehr geben soll. In Zukunft nämlich, so Kommissar Daly, wolle die EU gentechnisch veränderte Pflanzen weiterhin zum Anbau bewilligen.
Our goal is to combine a science-based union authorization.
Doch es soll auch die Zulassung des Mitgliedslandes, in dem angebaut wird, nötig sein. Für die BASF-Kartoffel gilt das noch nicht. Die Regierungen Deutschlands, Schwedens und Tschechiens dürfen oder müssen sich zu Amflora nicht mehr äußern.
Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Weiter geht's hier mit Nächstenliebe auf der Titanic und Wahlkampf im Irak. Zunächst aber Vergangenheitsbewältigung auf Französisch. In Frankreich wurde heute die Witwe des ruandischen Präsidenten Juvenal Habyarimana vorübergehend festgenommen und darauf unter Justizaufsicht gestellt. Die ruandischen Behörden werfen Agathe Habyarimana Mitverantwortung am Völkermord von 1994 in Ruanda vor und hatten letztes Jahr einen internationalen Haftbefehl gegen sie erlassen. Die Maßnahme der französischen Justiz erfolgt knapp eine Woche nach dem Besuch Präsident Sarkozys in Ruanda, mit dem dieser die seit dem Völkermord zerrütteten Beziehungen beider Länder aufzuwärmen versuchte. Afrika-Korrespondent Rudi Küng.
Ruandas Präsident Habyarimana war am 6. April 1994 getötet worden, als sein Flugzeug über Ruandas Hauptstadt Kigali abgeschossen wurde. Sein Tod war der Auslöser des von langer Hand geplanten Völkermordes an Tutsi und gemäßigten Hutu gewesen, dem gegen 800.000 Menschen zum Opfer fielen. 3 Tage danach war Agathe Habyarimana von französischen Militärs nach Frankreich geflogen worden, wo sie zwar formell nie Asyl erhielt, aber dennoch seither unbehelligt lebte. Dies, obwohl sie von den ruandischen Behörden beschuldigt wird, an der Planung des Völkermordes mitgewirkt zu haben und mit einem internationalen Haftbefehl gesucht wird. Der Fall Agathe Habyarimana war nur einer von mehreren Gründen für die Fehde der ruandischen Regierung mit Frankreich. Gewichtiger noch ist der Vorwurf, Frankreich habe das Habyarimana-Regime militärisch unterstützt und Soldaten ausgebildet, die am Völkermord mittaten. Und Frankreich habe nach dem Sturz des Völkermordregimes den Tätern mit ihrer berüchtigten Opération Turquoise die Flucht ins benachbarte Zaire ermöglicht. Bei seinem Besuch in Kigali gestand den Präsident Sarkozy etwas diplomatisch auch Einschätzungsfehler ein, die dramatische Folgen gehabt hätten.
Des erreurs d'appréciation, des erreurs politiques ont été commises ici et ils ont eu des conséquences absolument dramatiques.
Doch damit nicht genug. Seit Jahren beschuldigt ein französischer Untersuchungsrichter die Tutsi, die das Völkermordregime gestürzt haben und heute in Ruanda an der Macht sind, bewusst Habyarimanas Flugzeug abgeschossen und damit den Völkermord an den eigenen Leuten provoziert zu haben. Eine internationale Untersuchung jedoch hat längst die extremistischen Hutu in Habyarimanas eigener Partei als Täter ermittelt. Mit diesen Extremisten sei Agathe Habyarimana eng verbunden gewesen, sagt Alain Gauthier gegenüber Radio France Internationale, der Anwalt einer Gruppe von Personen, die die ruandische Präsidentenwitwe in Frankreich in einem Zivilverfahren eingeklagt haben.
C'est un événement extraordinaire. Agathe Habyarimana, c'est un rôle relativement occulte qu'elle a joué avant, pendant et après le génocide.
Agathe Habyarimanas Verhaftung sei ein außerordentliches Ereignis. Ihre Rolle vor, während und nach dem Völkermord liege im Dunkeln. Sie sei mit den Extremisten verbündet gewesen, doch es sei schwierig, ihre Schuld nachzuweisen. Ob die 67-jährige Angeklagte nun an die ruandische Justiz ausgeliefert wird, lässt sich noch nicht abschätzen. In der Vergangenheit hat das französische Kassationsgericht schon bei 3 anderen des Völkermordes Beschuldigten eine Auslieferung nach Ruanda abgelehnt, mit der Begründung, die ruandischen Gerichte seien nicht in der Lage, ein angemessenes Verfahren zu garantieren. Ob Präsident Sarkozys Versprechen in Kigali, bei der Aburteilung der Schuldigen am Völkermord mitzuhelfen, an dieser Haltung etwas ändert, muss sich erst weisen.
Ist Ist der Mensch nun selbstsüchtig und egoistisch oder aufopferungsbereit und altruistisch? Die Frage beschäftigt die Philosophie seit Jahrtausenden und etwas weniger lang auch die Ökonomie. Letztere ging stets vom Egoisten aus, dieser Triebfeder des Kapitalismus. Doch seit einiger Zeit interessieren sich auch die Ökonomen für Nächstenliebe und finden nun Anschauungsmaterial ausgerechnet auf der Titanic. Wissenschaftsredaktor Pascal Bieber.
14. April 1912, 23.40 Uhr. Die Titanic rammt auf ihrer Jungfernfahrt einen Eisberg und sinkt. 1500 der 2200 Reisenden sterben, gehen mit der Titanic unter oder erfrieren im eiskalten Wasser. 3 Jahre später wird das britische Passagierschiff Lusitania von einem deutschen U-Boot versenkt. Der Torpedo schlägt ein, als die Passagiere beim Mittagessen sind. 1200 der fast 2000 Menschen sterben. 2 Schiffsunglücke, 2x ein Kampf ums Überleben. Ökonomisch hochinteressant, sagt Bruno Frey, Wirtschaftsprofessor an der Universität Zürich.
Mein Hauptinteresse war herauszufinden, wie sich Leute verhalten unter ganz ungewöhnlichen Verhältnissen. Und das ist natürlich der Fall, wenn ein Schiff untergeht.
In einer eben in der Fachzeitschrift PNAS veröffentlichten Studie ging Bruno Frey nun der Frage nach, verhalten sich Menschen in einer solchen Notsituation eher egoistisch, drängen auf Kosten anderer auf ein Rettungsboot, schubsen sie weg? Oder sind sie für Schwächere aufopferungsbereit, also altruistisch?
Ein Mensch ist nicht entweder altruistisch oder egoistisch, schaut also nur für sich oder hilft immer nur den anderen, sondern es hängt ganz entscheidend von den Bedingungen ab. Und das ist, was wir zeigen wollten. Und die Bedingungen in den beiden Schiffsunglücken sind eben deutlich unterschiedlich gewesen.
Während die Titanic nämlich sehr langsam sank, 2 Stunden und 40 Minuten zog sich der Untergang hin, war die Lusitania binnen 18 Minuten in den Tiefen des Meeres verschwunden. Bruno Frey und seine Mitarbeiter haben sich nun anhand alter Akten genauer angeschaut, wer eigentlich genau die beiden Schiffsunglücke überlebt hat und wer nicht. Und herausgefunden,
erstaunlich war, dass auf der Titanic die herkömmlichen Normen nach wie vor Geltung hatten, sodass die Frauen und die Kinder mit einer sehr viel höheren Wahrscheinlichkeit gerettet wurden.
Ganz anders bei der sehr schnell gesunkenen Lusitania. Hier überlebten wenige Mütter und Kinder, dafür überdurchschnittlich viele starke, junge Leute.
Unter Zeitdruck gehen die Normen zugrunde. Und jeder versucht, sich selbst zu retten und dann ist es günstig, wenn man stärker und jünger ist.
Bruno Frey schließt daraus, in einer Notsituation ist der impulsive Instinkt, die menschliche Grundeinstellung sozusagen, Egoismus. Erst wenn Menschen ein wenig Zeit haben, nachzudenken, kommen Normen der Fairness und Altruismus verstärkt zum Zuge, werden Menschen gegenüber Schwächeren hilfsbereiter, auch wenn das ihr eigener Tod bedeutet. Ob tatsächlich der Zeitdruck hauptverantwortlich war für das egoistische Verhalten der Lusitania-Passagiere, ist mit Bruno Freys Studie allerdings nicht bewiesen. Zu viele andere Faktoren könnten eine Rolle gespielt haben. Dass die Ursache für die Katastrophe ein Kriegsangriff war und kein Naturereignis wie bei der Titanic, dass bei der Titanic viele zuerst gar nicht an ein Sinken glauben wollten, dass die 2 Schiffe ganz anders gebaut waren und so weiter. Tatsache aber bleibt, Altruismus scheint manchmal, wie eben auf der Titanic, ein sehr starkes Motiv zu sein, stärker als es die klassische Ökonomie bisher wahrhaben wollte.
Pascal Bieber. Wir kommen zum Echo-Dossier. Es werde der entscheidende Schritt zur Stabilisierung des Landes, ein Meilenstein für den Irak. Das jedenfalls ist die Rhetorik vor den irakischen Parlamentswahlen am nächsten Wochenende. Doch was ist die Wirklichkeit 7 Jahre nach der amerikanischen Invasion? Wir analysieren die Ausgangslage heute im Echo-Dossier und schalten dazu zunächst nach Bagdad zu Inga Rock. Sie lebt im Irak und verfolgt für die Neue Zürcher Zeitung den Wahlkampf. Ich fragte sie nach ihren Eindrücken. Ist das ein Wahlkampf schon fast nach westlichem Zuschnitt mit Debatten, Meetings und Plakaten?
Noch nicht ganz, aber er hat doch Elemente, die es im Westen gibt, mit Wahlkampfveranstaltungen, mit Wahlplakaten, die überall in der Stadt hängen. Und da ist ja zum ersten Mal die offenen Listen gibt, sieht man die Kandidaten, sie zeigen Gesicht und sie stellen sich auch den Wählern. Und dann gibt es Fernsehdebatten, Diskussionen mit verschiedenen Parteien oder Bündnissen. Also es gibt in dieser Hinsicht einen großen Fortschritt im Vergleich zu den Wahlkämpfen, die wir davor hatten.
Fernsehdebatten, kontroverse Diskussionen, das muss eine völlig neue Erfahrung sein nach all den Jahren von Krieg, Bürgerkrieg und Diktatur.
Das ist es zweifelsohne und das ist interessant, dass alle Fernsehstationen das machen und dass auch die Kandidaten sich auf diese Art und Weise den Wählern stellen. Das ist was ganz, ganz Neues und ein erster Schritt zur Demokratisierung in diesem Land.
Gehen denn die Kandidierenden, die Sie jetzt erlebt haben im Wahlkampf, tatsächlich auf Tuchfühlung mit den Wählerinnen und Wählern?
Das tun sie zum Teil und das ist sehr unterschiedlich, wie sie damit umgehen. Manchmal ist es nur ein kurzer Auftritt. Andere stellen sich durchaus auch den Fragen der Wähler. Und bei diesen Veranstaltungen werden auch Geldgeschenke überreicht und so. Das würde ich sagen, ist doch sehr nahöstlich, wie man dann versucht, Wähler an sich zu binden.
Zählen denn die Argumente oder wird da notfalls doch mehr nachgeholfen mit diesen Geschenken und ein paar Gesten, Kuverts und so weiter?
Man versucht damit nachzuhelfen, aber die Bürger nehmen die an, die Geschenke, und es muss dann aber nicht heißen, dass man dann diesem Kandidaten oder dieser Liste auch die Stimme gibt. Also insofern ist es auch möglicherweise verlorenes Geld, was da eingesetzt wird.
In diesem Klima drin will Ministerpräsident al-Maliki von der schiitischen Mehrheit sich eine zweite Amtszeit sichern. Er braucht dazu offenbar auch sunnitische Stimmen für sein Bündnis, also vom ehemaligen Lager der Gegner. Wie argumentiert er da?
Er versucht, sich als der Politiker zu präsentieren, der die Sicherheitslage verbessert hat, als der Politiker, der den Aufschwung in Gang bringen kann. Und er weist die Schuld auf seine Koalitionspartner in der Regierung, die ihm letztlich nicht freie Hand gegeben haben, um noch viel besser regieren zu können. Und dann weist er auch darauf hin, dass eben das Land lange Zeit im Krieg war und deshalb vieles auf der Strecke geblieben ist und sagt zu den Sunniten, ja, wenn ihr keine Turbane, grob gesprochen, an der Regierung haben wollt, dann wählt mich, ich bin der bessere Mann für euch.
Und erscheint Ihnen das als eine erfolgsversprechende Strategie, um sunnitische Stimmen ins Lager von al-Maliki zu ziehen?
Ich habe ehrlich gesagt Zweifel daran, ganz einfach deshalb, weil Maliki im letzten Jahr die Chance verpasst hat, mehr auf die Sunniten zuzugehen, indem er die sunnitischen Milizen nicht integriert hat und jetzt in jüngster Zeit mit den Putschdrohungen versucht hat, ein Klima der Angst zu schüren. Das kam bei den Sunniten überhaupt nicht gut an. Und die Sunniten sehen in jüngster Zeit ihren Hoffnungsträger eher in dem säkularen Schiiten Alawi, der doch starke sunnitische Politiker, mit denen ein Bündnis eingehen konnte.
Aber das Argument der Sicherheit, da könnte durchaus was dran sein. Die Tatsache allein, dass dieser Wahlkampf einigermaßen geordnet abzulaufen scheint, ist doch ein Argument für eine stabilere Situation im Irak.
Noch ist der Wahlkampf nicht zu Ende, noch ist nicht gewählt worden. Wir wissen nicht, was in den letzten Tagen noch passieren wird. Die Angst ist da, dass es noch Anschläge gibt. Und wir hatten ja in den letzten Monaten doch etliche große Anschläge, sodass dieses Argument, dass er die Sicherheitslage massiv verbessert hat, nicht mehr so ganz zieht. Ja.
Insgesamt, welchen Stellenwert haben diese Wahlen für die Menschen? Lassen die sich beeindrucken? Gibt es eine Art Hoffnung auf Aufbruch, die sich daran festmacht?
Man kann hier einen Stimmungswandel beobachten. Also gerade auf sunnitischer Seite waren anfangs sehr, sehr viele der Meinung, dass es überhaupt keinen Sinn hat, sich an dieser Wahl zu beteiligen. Das hat sich geändert, was sich zugunsten Alawis bemerkbar macht. Und was die Schiiten betrifft, ist es so, dass die Geistlichen aufgerufen haben, sich an der Wahl zu beteiligen. Das wird sicher auch eine Wirkung haben. Aber grundsätzlich haben die Politiker das Problem, die Wähler zu mobilisieren. Die Enttäuschung ist groß über Korruption, über die fehlenden Dienstleistungen. Das sind so die brennenden Fragen. Da haben sie nicht viel zustande gebracht. Man erwartet keine sehr, sehr hohe Wahlbeteiligung, was doch eine Enttäuschung wäre. Hier heißt es, wenn es mehr als 50% Wahlbeteiligung gibt, dann ist es ein sehr gutes Ergebnis. Aber das wäre es natürlich nicht.
Sagt Inga Rock am Telefon in Bagdad. Neben den Wahlen steht im August auch der Abzug der amerikanischen Truppen an. Höchste Zeit für mehr Sicherheit und mehr Demokratie in Irak, also höchste Zeit, aber vor allem für Versöhnung. Irin Meyer.
Christopher Hill, US-Botschafter und Präsident Obamas Statthalter in Bagdad, muss von Berufswegen optimistisch sein, denn die Amerikaner wollen bald einmal abziehen.
Well, first of all, what has been happening is the overall trends have been reduced number of incidents, reduced number of bombings, reduced
weniger Bomben, weniger Tote, weniger Spannungen zwischen den Volksgruppen. Die Leute hätten genug von dem ganzen Chaos und der Gewalt, sagt Hill. Letzteres stimmt sicher. Die meisten Iraker und Irakerinnen haben schon lange genug. Nicht erst heute, 7 Jahre nach der amerikanischen Invasion. Diese Wahlen, so Hill, setzten den Ton für die nächsten Jahre im Irak. Darum seien sie so entscheidend. Harmonie aber klingt anders. Zwar finden diese Wahlen tatsächlich in einem sichereren Umfeld statt als diejenigen von 2005. Es gibt nach wie vor Terror, Mord und Entführungen im Irak. Aber relativ gesehen hat sich die Lage verbessert. Doch das Fundament für ein sicheres Land mit einer Perspektive für die Zukunft fehlt, die Versöhnung. Kurz vor den Wahlen wurden die Gräben zwischen den Volks- und Religionsgruppen noch einmal weit aufgerissen. Über 500 Kandidaten wurden ausgeschlossen vom Urnengang, weil sie ehemalige Parteigänger Saddam Husseins waren, Baathisten genannt. Darunter sind sehr viele Sunniten und so Prominente wie der Parlamentarier Saleh al-Mutlaq. Ausgesprochen wurde der Bann von einer umstrittenen Kommission für Rechenschaft und Gerechtigkeit, in der sogar Mitglieder schiitischer Milizen sitzen sollen. Saad al-Mutalibi, Mitglied der schiitisch dominierten Regierung, sagt den Baathisten gar einen schwarzen 7. März voraus.
It will be a black day for Baathists on the 7th of March when people vote.
Eine verhängnisvolle Entscheidung, sagt der irakische Politologe Anes Altikriti, man sage Baathisten und meine Sunniten.
I fear this risks to actually drag the entire country back to the brink.
Zurück an den Abgrund könne dies den Irak bringen, sagt Altikriti, der weder vom Saddam-Regime noch von der US-Invasion etwas hält und auch den gegenwärtigen Regierungschef al-Maliki kritisch betrachtet.
Unfortunately, it seems that there are elements, and particularly al-Maliki, surprisingly, who initiated the national reconciliation.
Ausgerechnet der schiitische Premier al-Maliki, der die irakische Versöhnung auf sein Banner geschrieben habe, ziehe nun das Land wieder zurück in die Vergangenheit, sagt Altikriti mit der Diskussion um ehemalige Mitglieder der Baath-Partei, der damals 70% der Bevölkerung angehört hätten.
The Baathists have been out of power for 7 years, and it seems that the Baathists are still very much dictating our rhetoric, dictating our way of thinking, dictating even our elections. Saddam Hussein in his grave seems to be far more powerful and far more.
7 Jahre seien die Anhänger Saddam Husseins weg von der Macht, und gleichwohl sei der tote Diktator in seinem Grab offensichtlich immer noch einflussreicher als die lebenden Politiker, sagt Anes Altikriti. Wenn der ausgeschlossene Sunnitenführer al-Mutlaq nicht teilnehmen kann und eventuell zu einem Boykott aufruft, hat al-Maliki einen großen Rivalen weniger. Doch das neue säkulare Bündnis von al-Mutlaq und dessen Alliierten bedroht Maliki weiterhin. Denn die säkularen, also die nicht-religiösen Parteien, haben laut Umfragen nicht schlechte Chancen. Darum gibt sich auch Maliki nach der Spaltung der Schiiten weltlich und kandidiert in einem überkonfessionellen Bündnis. Ob ihm die Wähler diese Transformation allerdings abnehmen, ist die Frage. Dem Mann, den seine Kritiker als Marionette des Regimes in Teheran bezeichnen. Iran ringt im Wettbewerb mit den USA mit vielen, auch finanziellen Mitteln um Einfluss im Irak. Die USA, deren heutiger Präsident Obama gegen den Irak-Einmarsch war, konzentrieren sich mehr und mehr auf ihren bevorstehenden Abzug. Bis im August sollen die amerikanischen Kampftruppen den Irak verlassen. Wenn es nach den Wahlen zu Unruhen kommt, wackelt dieser Termin.
Irin Meyer im heutigen Echo-Dossier. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Martin Durer, für die Nachrichten Thomas Akola. Am Mikrofon war Philipp Scholkmann.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.